Ich grüße Sie an diesem Morgen und möchte zunächst noch einmal beten. Herr, wir sind vor dir und ich bitte dich nun, dass du uns ein Wort für unser Herz gibst und ein Herz für dein Wort. Amen. Ein Thema, das mich im Dezember, Januar stark beschäftigt hat. Es kam nämlich eine schwere Nachricht nach der anderen in unserem Haus an. Und viele haben dann einfach auch betroffen gemacht. Ein junger Mann, 41 Jahre, er war oft als Gast in unserem Haus gewesen, hat die letzten Jahre mit Krebs gekämpft, viel gelitten und Gott hat ihn dann doch zu sich gerufen, obwohl auch viele gebetet haben, dass er vielleicht doch noch weiterleben darf. Gott hat es anders beschlossen. Er sagte auf dem Sterbebett zu seiner Mutter: Mein Himmelbett ist schon bezogen. Und ich habe mir überlegt, die Mutter hat mir das gesagt, an seinem Bett, nachdem er den letzten Atemzug getan hatte, ob diese Aussage die Eltern zum Nachdenken bringt, die noch keine Beziehung zu Jesus haben. Da erfahren uns nahestehende Menschen eine Todesnachricht nach der anderen. Und es entsteht die Frage, warum, Herr? Ich verstehe dich nicht. Da lesen wir in den Nachrichten von Open Doors eine junge Frau. Ihre Eltern wurden umgebracht. Ihr Mann wurde umgebracht. Und dann dieser verzweifelte Aufschrei: Gott, wo bist du? Siehst du mich nicht? Jetzt 80 Jahre zurück, da erlebt ein Soldat auf dem Schlachtfeld, wie einer seiner Kameraden nach dem anderen umgebracht wird, tödlich getroffen wird. Und bevor es ihn dann selber trifft, schreibt er ein Gedicht, was auch vertont ist, was vielleicht manche von uns kennen. Ich lese zwei Verse davon. Erscheinen meines Gottes Wege, mir seltsam, rätselhaft und schwer, und gehen die Wünsche, die ich hege, still unter in der Sorgen mehr. Will traurig schwer der Tag verrinnen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht, dann will ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Das schreibt einer nicht an seinem Schreibtisch, sondern auf dem Schlachtfeld. Drum still, mein Herz, und lass vergehen, was irdisch und vergänglich heißt. Im Lichte droben wirst du sehen, das Gut, die Wege, die er weist. Und müsstest du dein Liebstes missen, ja, ging's durch kalte, finstere Nacht, halt fest an diesem selgen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht. Das sagt er zu seinem eigenen Herzen. Und von daher ist auch die Überschrift für diese Predigt genommen. Vermutlich könnte mancher von uns hier Fortsetzung machen. Ich bin ganz sicher, dass auch hier Menschen sitzen, die ganz schwere Lebenssituationen bewältigen mussten. Die Bibel verschweigt uns solche auch nicht. Und ich möchte den Text abschnittweise heute lesen, also nicht am Stück. Ich lese aus 2. Könige 5 die ersten beiden Verse. Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr. hatte doch der Herr durch Naaman zum Sieg über die Feinde geholfen. Doch Naaman war aussätzig. In seinem Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Naamans Frau geworden. Zwei Menschen leben unter einem Dach. Ein Heerführer, hoch angesehen, erfolgreich, er genießt Anerkennung und Wertschätzung. Doch mit einem Mal überschattet ein kleiner dunkler Fleck sein Leben. Und diese Dunkelheit wird größer, die Diagnose Aussatz erschreckt ihn ganz sicher und seine Frau, wie heute die Diagnose Krebs Menschen erschreckt. Todeskandidat bedeutet das. Und da ist keiner, der ihm helfen kann. Keiner. Und da ist dieses andere Mädchen, Sklavin. Sie gehört eigentlich nicht zur Familie, verschleppt, gefangen genommen im Krieg. Entführt, geraubt. Ihr Leben ist seit dem Krieg zwischen Israel und Syrien auch überschattet, sehr dunkel geworden. Verlust der Eltern und Familie, Verlust ihrer Heimat, Verlust all dessen, was ihr vertraut war. Dafür fremde Menschen, fremde Kultur, fremde Sprache, wie sie da wohl zurechtkam. Ihre heile Welt war mit einem Mal zerstört. Sie war Opfer des Krieges geworden und musste jetzt den Feinden dienen. Ein schweres Lebensschicksal unter einem Dach wird Freude und Leid durchlebt. Unter einem Dach leben nun zwei Menschen, die beide auf ihre Weise mit ihrer Lebensführung, mit ihrer schweren Lebensführung klarkommen müssen. Der eine mit einer tödlichen Krankheit, Todeskandidat, in Klammer, übrigens, wir sind es alle. Und es ist nicht hilfreich, wenn wir den Tod so ganz weit wegdrängen. Wenn man dann öfter an Sterbebetten steht, macht man sich da auch Gedanken drüber. Es ist gut. Gottes Wort sagt uns, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und in dem Liedvers heißt es, lass vergehen, was irdisch und vergänglich heißt. Es ist gut, wenn wir die Prioritäten immer wieder richtig einschätzen, richtig einordnen. Auch unsere Lebensprioritäten. Ja, ich sagte schon, unter einem Dach finden sich nun schwere Lebensschicksale im Doppelpack. Unter einem Dach. Weiß nicht, ob Sie mit anderen Menschen unter einem Dach leben. Was findet sich da alles? Oder im Nachbarhaus? Oder in der Nachbarwohnung? Wir wissen es oft gar nicht, was rund, ja um uns herum sich alles befindet. Auch an schweren Lebensschicksalen. Und Gott möge uns offene Augen geben für die Menschen um uns herum. Und ein Gespür dafür, was sie bewegt. Ja, von diesem Mädchen wurde uns mitgeteilt, syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Ein kurzer Satz. Was birgt sich alles an Herzeleid da drin? Von Naaman wird gesagt, noch kürzer, er war aussätzig. Ein kurzer Satz. Was birgt sich an Herzeleid dahinter? Welche Reaktion kann es bei solchen Lebensschicksalen geben? Ich denke, sie sind uns nicht fremd. Mancher zweifelt an Gottes Liebe. Ich kann nicht mehr glauben, dass es einen Gott gibt, der mich lieb hat. Anfechtung, Gott, wo bist du? Hast du mich vergessen? Anklage gegen Gott, Bitterkeit. Bis hin zur Absage an Gott, so rät Hiobs Frau ihrem Mann. Gott, warum? Eine häufige Frage, die uns Menschen in solchen Situationen kommen. Und wir dürfen sie kommen lassen. Wir dürfen sie stellen, wir dürfen sie auch Gott stellen. Jesus selbst hat seinem Vater im Himmel am Kreuz diese Frage gestellt. Und ich glaube, nicht nur sehr vorsichtig, vermutlich rausgeschrien. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er war ja tatsächlich verlassen, während wir von Gott nie verlassen werden, auch wenn unsere Gefühle uns das signalisieren. Aber Jesus ruft nicht nur Gott, warum, er ruft mein Gott. Auch in der tiefsten Not, in der tiefsten Anfechtung bleibt für Jesus Gott, der ihn verlassen hat, mein Gott. Wir lesen weiter in Vers 3. Eines Tages äußerte das Mädchen seiner Herrin gegenüber: Ich wünschte, mein Herr würde zu dem Propheten in Samaria gehen. Er könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Welch ein Wunsch von einer Sklavin ihrem Herrn gegenüber, dem sie ihr Sklavendasein zu verdanken hat. Welch ein Wunsch. Luther macht aus diesem Wunsch in seiner Übersetzung ein Seufzer. Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten Israels. Der könnte ihn vom Aussatz befreien. Wäre für Sie jetzt nicht Schadenfreude angebracht? Das geschieht ja jetzt gerade recht. Hättest du nicht Krieg geführt, hätte Gott dir diese Strafe vielleicht nicht geschickt? Schadenfreude, habe ich gedacht, hätte sie durchaus haben können. Doch statt Schadenfreude ein mitfühlender Seufzer, ein tiefer Herzenswunsch. Ich wünschte, mein Herr würde zu dem Propheten in Samaria gehen. Deshalb einen zweiten Gedanken. Mitten im Leid, gebraucht als Werkzeug. Als Werkzeug Gottes. Ich sagte schon, was ist das für eine erstaunliche, geradezu ungewöhnliche Aussage. Ein erstaunlicher Wunsch seinem Feind gegenüber. Das Mädchen, so merken wir, war nicht geprägt von ihrer schweren Situation, sondern von einem tiefen Gottvertrauen und von einer unerschütterlichen Gewissheit, auch das muss in ihr gelebt haben, von Gott geliebt und gehalten zu sein. Und ich dachte so, was sind wir doch für bevorzugte Leute, wenn diese Gewissheit unser Leben prägt, in jeder Situation. Bin ich in Gottes Hand? In jeder Situation bin ich von ihm gehalten. Sie muss es gewusst haben. Und es ist ein großes Vorrecht, wenn ein Christenmensch das auch heute weiß, Nicht Ärzte, nicht Schicksal, nicht irgendwelche Menschen bestimmen letztlich über mich. Auch Corona darf mein Leben nicht beherrschen. Es gibt immer noch einen über allem, und das ist der lebendige Gott. Und ich denke, aus dieser Gewissheit empfängt sie die Kraft, mitten in ihrem schweren Leid ein Werkzeug Gottes zu sein. Übrigens, es war keine lange Predigt, die sie hält. Sie hält ihm keine Predigt über Gott und Krankheit und wie das alles zusammenhängen kann und dass er sein Leben mal überdenken sollte. Aber wenn er zu Gott kommt, dann könnte er heil werden. Sie hält keine lange Predigt, wird uns jedenfalls nicht mitgeteilt hier. Sie sagt einen kurzen Satz. Ach, dass du bei dem Propheten in Israel wärst. Der könnte. Ein kurzes Bekenntnis. Aber dahinter steht ihr ganzes Herz. Und mir kam so die Ausrede, ich kann nicht reden, fällt nicht. Ein kurzer Satz reicht, wenn er aus dem Herzen kommt. Außerdem entdecken wir den Herzschlag einer starken Liebe. Das eine war Gottvertrauen. Eine starke Liebe muss in ihr gelebt haben, wenn sie ihrem Herrn, dem Mann, der sie gefangen genommen hat oder zumindest mitbeteiligt war, wenn sie ihm das Beste wünscht. Sie wünscht ihm Heilung. Sie wünscht ihm das Beste, was ihm passieren kann. Und sie wusste es noch nicht, dass Jesus uns genau Jahrhunderte später diese Lektion gibt. Liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Das lebte schon in ihr, obwohl sie Jesus noch nicht kannte und von Jesus nichts wusste. Und das, was sie weiter sagt, spricht auch von einem starken Glauben. Der kann ihn vom Aussatz heilen. Boah, habe ich gedacht. Ein kleines Sklavenmädchen. Und das ist die Aussage, die Gewissheit, die sie seiner Frau mitteilt. Ach, dass er dort wäre. Der könnte ihn heilen. Wie kommt das in dieses Mädel hinein? Ich weiß es nicht. Ich kann es ihnen nicht sagen. Aber ich finde es einfach großartig. Und dieser kurze Satz von ihr, dieser eine Satz, wird lebensrettend für Naaman, wie wir nachher noch sehen. Allerdings muss er erst ein paar Umwege gehen. Die können wir leider nicht ausführlich bedenken heute Morgen, dazu reicht die Zeit nicht. Aber vielleicht nehmen Sie sich heute Mittag mal Ihre Bibel und lesen 2. Könige 5. Da steht ja dieser Bericht drin. Der erste Weg Naamans führt zu seinem Chef, zu seinem eigenen König. Er berichtet ihm und der stattet ihn aus mit Gold und Silber, mit Prachtgewändern und einem Empfehlungsschreiben. Das ist ein guter Mann. Ich habe gehört, er kann bei euch geheilt werden. Bitte sorgt dafür, dass das geschieht. Geld haben wir ausreichend. Und so steht er dann und kommt zu dem König von Syrien. Und der wird wütend. Was erwartet der denn von mir? Das kann doch kein Mensch. Das kann ich doch nicht. Der sucht Grund, dass wir Krieg miteinander kriegen. Wütend schickt der Naaman weg und der macht sich wieder Richtung Heimweg. Aber da ist noch einer. Da ist noch einer in Israel, der hat gute Ohren. Der hat gute Ohren für Gott. Und er ist ständig online mit Gott. Und ich dachte, wir sind ja auch, viele sind heute online mit Gott. Ständig. Mit allen möglichen Leuten. Vielleicht die Teilnehmer unseres Gottesdienstes jetzt nicht so sehr. Aber ihre jungen Leute so ringsrum, Da merkt man das, ständig online. Und hier ist einer ständig online mit Gott. Der hat große Ohren für Gottes Stimme und wache Ohren für Gottes Stimme. Und er kriegt das mit und merkt, jetzt hat Gott einen Auftrag für mich. Jetzt bin ich gefragt. Und er lässt Naaman zu sich rufen. Weiß der König gar nicht, dass es Gott gibt? Und dass es einen Propheten gibt, der mit Gott in Verbindung steht? Auf jeden Fall Elisa, der Prophet, er hat es mitbekommen und er spürt, jetzt bin ich dran. Und er lässt Naaman rufen und Naaman macht sich auf den Weg, steht dann vor dem Haus von Elisa und stellt sich vor, der Prophet, der kommt jetzt raus und dann breitet er seine Arme über mich aus und spricht ein Gebet und sagt, jetzt sei gesund. Nichts dergleichen. Der Prophet lässt sich überhaupt nicht sehen. Der schickt einen Diener, einen kleinen Diener, und der erklärt ihm, soll ausrichten, fahr in den Jordan, tauch dich 7-mal unter. Das gibt's doch nicht. Nicht mit mir. Naaman war einer in seinem Volk. Und jetzt kommt so ein kleiner Diener und er soll im Jordan untertauchen. Anscheinend war der nicht so ganz sauber. Haben wir nicht saubere Flüsse bei uns? Das hätte ich auch bei uns machen können. Da muss ich nicht so einen weiten Weg auf mich nehmen. Nee. Ich weiß nicht, ob er mir Fuß aufgestampft hat. Auf jeden Fall hat er sich umgedreht und wollte wieder Richtung nach Hause. Drei Umwege, auf denen Naaman drei Dinge lernen musste. Einmal, Gesundheit ist nicht käuflich. Gesundheit kann man mit nichts kaufen. Gesundheit kann man auch nicht durch ein Empfehlungsschreiben, durch einige Scheine, Taufschein, Trauschein oder wie die Scheine heute so alle heißen können. Gesundheit können wir uns nicht selbst erwerben. Das Zweite muss er merken bei dem König, es gibt nur einen König, der Macht hat zu heilen. Und das ist der Gott Israels, der König Israels. Und er muss lernen, sich sonst von seiner Vorstellung, wie Gott zu handeln hat, zu verabschieden. Wir haben ja manchmal auch so unsere Vorstellungen, wie Gott in dieser oder jener Situation zu handeln hat. Manchmal sagen wir es ihm ja auch, dürfen wir ja auch, aber immer mit der Bereitschaft, Gott kann ganz andere Wege gehen. Gott kann es ganz anders machen. Das muss Naaman lernen und sich von seinem Ich meinte, er solle selber zu mir kommen, und den Namen seines Gottes anrufen. Ich meinte. Wie oft haben auch wir unsere Meinung? Er muss sich davon verabschieden. Er zog weg im Zorn. Und jetzt tauchen nochmal so ein paar Werkzeuge Gottes auf. Das sind keine vom Volk Gottes. Die Sklavin gehörte zum Volk Gottes. Elisa gehörte auch zum Volk Gottes, das war wahrscheinlich so ein Hauptamtlicher. Und jetzt tauchen da einige, ja, seine Diener auf, die gehörten nicht zum Volk Gottes, waren seine Untergebenen, aber anscheinend hatten sie eine gute Beziehung zu ihrem Chef. Und die sagen, lieber Vater, so sprechen sie ihn an, hätte er jetzt was ganz Schwieriges von dir verlangt, dann hättest du es bestimmt gemacht. Willst du es nicht wenigstens versuchen? Menschen, die ihm Mut machen, du versuchst doch. Kann doch nichts schiefgehen dabei. Wenn nichts passiert, haben wir Pech gehabt. Aber ist doch nicht so tragisch. Versuch's doch wenigstens. Und Jetzt ist Naaman gefordert, zu bedenken, wem er folgen will. Seinem Ich meine, seiner Vorstellung oder dem Wort, das Gott ihm durch Elisa hat mitteilen lassen. Und wir lesen dann, da stieg er ab und tauchte unter. Naaman hat sich entschieden, diesem Wort Gottes mehr zu vertrauen als seiner eigenen Meinung. Er stieg ab. Er hat eine Entscheidung getroffen gegen sich selbst, gegen seine Gefühle, gegen sein Empfinden und für Gott und sein Wort. Ein Mensch steigt ab, taucht ein in die Verheißung Gottes und erfährt, Gottes Wort stimmt. Ob Gottes Wort stimmt, das kommt immer darauf an, ob wir uns auf den Test einlassen oder nicht. Er hat sich darauf eingelassen und hat es erlebt. Gottes Wort stimmt. Er tauchte unter und er wurde rein. Ein drittes Naaman wird beschenkt, mehrfach beschenkt. Er wird beschenkt mit Gesundheit. Und wir wissen, das ist nicht in jedem Fall so. Er hat die Chance seines Lebens ergriffen und er weiß, Gott hat mir mein Leben noch einmal neu geschenkt. Ich darf leben. Ich bin jedenfalls jetzt noch nicht zum Tod verurteilt. Das kommt auch mal. Aber jetzt habe ich noch Lebenszeit. Übrigens, damit beginnt Glaube, dass ein Mensch absteigt von seinem hohen Ross, von seinem Ich, und umsteigt auf das Du, auf das Er. Nicht was ich denke und will, sondern was Er denkt und will. Ein Mensch vollzieht einen Herrschaftswechsel. So beginnt Glaube. Und wir können hier eine Parallele zur Wiedergeburt schon ziehen. Ein Mensch steigt ab, steigt um, steigt unter und als neuer, heiler, gesunder Mensch steigt er wieder aus dem Jordan auf. Doch Naaman wird noch mit viel mehr beschenkt. Also ich denke, ist es uns allen klar, dass die Gesundheit in dem Moment ein Riesengeschenk für ihn war. Und Gesundheit ist auch ein ganz großes Geschenk. Jeder, der krank ist, der schwer krank ist oder war, der weiß es zu schätzen. Gesundheit ist ein Riesengeschenk, aber es gibt noch ein größeres Geschenk. Nämlich Gesundheit für immer, Heilung. Und Naaman stellt fest und bekennt auch vor seinen Dienern und dann vor dem Haus von Elisa: Nun weiß ich, dass kein Gott ist, außer in Israel. Er wird beschenkt mit einer tiefen Glaubensgewissheit. Und wir merken, es ist, wenn ein Mensch mitten im Leid diese Gewissheit geschenkt bekommt. Das ist ein doppeltes Wunder, wenn er gesund wird und auch gesund wird an der Seele. Er wird beschenkt mit großer Dankbarkeit. Wieder geht er zum Propheten, wieder kommt er nicht raus und lässt sich nicht blicken. Elisa, geht es einzig um Gottes Ehre? Nicht ich habe dich gesund gemacht. Auch nicht meine Worte haben dich gesund gemacht, sondern Gott hat dich geheilt. Er hat jetzt das Bedürfnis zu schenken. Vorher wollte er kaufen, jetzt will er schenken. Und er hat noch ein Geschenk, so empfinde ich es, den heiligen Entschluss, nur noch Gott allein anzubeten. Eine Folge dessen, dass er Gott vertraut hat. Tiefe Glaubensgewissheit, Gesundheit, Dankbarkeit. Er wird ein Anbeter Gottes. Mitten im Leid ist ein Mensch nicht zerbrochen an seinem Schicksal, die Sklavin, sondern gereift und wird ein Werkzeug Gottes. Mitten im Leid kommt ein Mensch zur Glaubensgewissheit. Beides sind große Geschenke. Gott möchte sie auch uns machen. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du unser Leben auch mit dieser Gewissheit erfüllt hast, erfüllen willst immer wieder, dass du alles in deiner guten Hand hast, dass dir nichts entgleitet. Das darf uns so sehr getrost machen, wenn es uns selber betrifft. Und ich bitte dich für alle, die es gerade zur Zeit selbst betrifft, ob sie hier sind oder eben jetzt nicht hier, dass du ihnen diese Gewissheit immer wieder frohmachend ins Herz schiebst. Ich danke dir, dass es uns allen aber auch gilt in dieser so eigenartigen Zeit. Du hast alles in der Hand. Ob Corona oder Omikron wütet und um sich greift, ob Verhandlungen zwischen Putin, Ukraine, Deutschland, Amerika laufen und uns manchmal zittern lassen wollen. Ob wir an die Christen in der Verfolgung denken. Du hast alles in der Hand. Wie wird das einmal sein, wenn wir staunend vor dir stehen und das erkennen können, dass dir nichts entgleitet ist, dass all das, was uns hier verworren erscheint, bei dir geordnet ist. Aber wir bitten dich für all die Krisenherde in unserer Welt, für all die Menschen, die heute leiden, für alle, die heute von einem schweren Schicksalsschlag ereilt werden, dass du ihnen nahe bist und dass auch immer wieder das Wunder geschieht, dass mitten im Leid ein Mensch dich finden darf. Und dass andere Leidgeprüfte in ihrem Leid von dir als Werkzeug gebraucht werden für andere zum Segen. Danke, dass du viele solcher Wunder tun kannst. Und du weißt, was uns persönlich jetzt alles auch so im Herzen bewegt. Wir bringen es in der Stille vor dich und dürfen dann zusammenfassen in dem Gebet, was du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns gehen unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dich in seinem Frieden. Amen.